Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Historisch, so bewertet der Bundeskanzler die Beschlüsse von Bund und Ländern zu den Themen Asyl und Migration. In den Augen der Union sieht das ganz anders aus. Bestenfalls ein erster Schritt. Bis in die frühen Morgenstunden hatten alle gemeinsam mit Olaf Scholz im Kanzleramt beraten. Unsere Berliner Korrespondentin Nadine Lindner hat uns heute Morgen im Gespräch die wichtigsten Entscheidungen noch einmal genannt.
Es gibt meiner Ansicht nach vor allem zwei Beschlüsse, die migrationspolitische Debatte in den kommenden Wochen und Monaten durchaus prägen werden, weil sie kontrovers sind. Da ist vor allem die Idee, Asylbewerber aus Deutschland für Asylverfahren in ein anderes Land, das kann auch ein afrikanisches Drittland sein, zu bringen, um die Verfahren dort durchzuführen. Welches Land man konkret im Blick hat, das wird nicht genannt. Ein Beispiel ist immer wieder Ruanda, was genannt wird, wo ja auch zum Beispiel Großbritannien ähnliche Pläne hat. Es schließen sich konkrete Fragen an, vor allem wie kann Rechtssicherheit in diesen Verfahren hergestellt werden und wie kann das unter Menschenrechtsaspekten gelingen. Die CDU hatte ja drauf gedrungen, wenn man sich erinnert an den Montag, das hatte ja schon in der Vorbesprechung der Länder für lange Diskussionen gesorgt und man sieht es auch jetzt im konkreten Beschluss. Es gibt eine Protestnote der Länder Niedersachsen, Bremen, aber auch Thüringen. Es wird interessant sein, was das Bundesinnenministerium dann an Prüfungsergebnissen zu diesem Thema bringt. Zweites Thema, was ich denke durch Kleinteiligkeit dann auch besticht, das ist die sogenannte Bezahlkarte für Leistungen von Asylbewerbern. Da gibt es viele Detailfragen, wie kann die Umsetzung gelingen über Bundesländergrenzen hinweg, ohne dass es zu großem bürokratischen Aufwand kommt.
CDU-Chef Friedrich Merz geht mit dem Ergebnis der Beratungen recht hart ins Gericht, will den angebotenen Deutschlandpakt zum Thema Migration ja jetzt platzen lassen. Wie einig ist er sich da eigentlich mit den Verantwortlichen aus der Union in den Ländern?
Ja, das ist schon tatsächlich so, dass es eine gewisse Vielstimmigkeit gibt zwischen Bund und Ländervertretern, die aus der Union zu vernehmen ist. Vor allem seitdem die Ergebnisse vorliegen. Da sind die Länderchefs, die Ministerpräsidenten der Union, die mitverhandelt haben, die Beschlüsse dann auch mitgetragen haben. Da gibt es durchaus positive Signale. Boris Rhein aus Hessen direkt nach der Verhandlung, aber auch Kai Wegner, der CDU-Bürgermeister von Berlin, hat sich gemeldet, hat gesagt, ist zufrieden mit den Beschlüssen, wichtige erste Schritte. Also das heißt, die Länder können sich ja auch nicht von den eigenen Beschlüssen völlig distanzieren. Friedrich Merz hingegen sehr skeptisch, lehnt das weitestgehend ab. Und man muss sich hier dann schon fragen, wie verläuft eigentlich die Kommunikation innerhalb der CDU? Ich bin mal gespannt unter anderem auf die Aktuelle Stunde heute kurz vor 16:30 im Bundestag. Da wird das Thema Migrationspolitik auf Initiative der CDU noch mal diskutiert.
Die Einschätzung von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio und Daniel Günther, der CDU-Politiker, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der saß mit am Tisch im Kanzleramt und zeigte sich bei uns in der Sendung heute Morgen doch sehr verwundert über das Kommunikationsverhalten von Olaf Scholz, des Bundeskanzlers.
Für uns allen, glaube ich, ist sehr schleierhaft, was beim Bundeskanzler immer bedeutet. Er führt sozusagen Gespräche über einen nationalen Konsens. Wir waren als Unionsministerpräsidenten über Friedrich Merz informiert, dass diese Gespräche stattgefunden haben, dass auch über alle Punkte, die Friedrich Merz dort für die Unionsfraktion vorgeschlagen hat, gesprochen wurde. Und wir waren alle sehr erstaunt, dass offenkundig der Bundeskanzler mit den SPD-Ministerpräsidenten bzw. mit der A-Seite im Vorfeld gar nicht gesprochen hat. Das hat die Verhandlungen dramatisch erschwert. Das hat uns viele Stunden an Arbeit gekostet. Von daher ist der Bundeskanzler jetzt, finde ich, in der Erklärungsnot, was denn sein Angebot an Friedrich Merz eigentlich für ihn bedeutet.
Die israelische Armee ist laut Verteidigungsminister Gallant ins Zentrum von Gazastadt vorgestoßen. Mehr von Clemens Fehrenkott.
Ungeachtet des israelischen Vorrückens in Gazastadt feuerte die Hamas am späten Dienstagabend Dutzende Raketen ins Landesinnere ab. Im Großraum Tel Aviv ertönten innerhalb von 20 Minuten die Alarmsirenen. Unterdessen rückte Israels Außenminister Eli Cohen von der Ankündigung seines Premierministers ab, wonach Israel nach einem Kriegsende die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen auf eine unbestimmte Zeit ausüben würde. Diese Kontrolle solle einer internationalen Koalition übertragen werden, unter Beteiligung der USA, der Europäischen Union, arabischer Staaten, sagte Cohen dem Wall Street Journal. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wiederholte, das Ausmaß von Tod und Leid im Konflikt zwischen Israel und Gaza sei schwer vorstellbar.
Im Gefolge des Krieges im Nahen Osten befürchtet Peter Neumann, der Sicherheitsexperte am King's College in London, weitere dschihadistische Radikalisierungen. Er forderte in dieser Sendung:
Das müsste natürlich vom Innenministerium, von der Innenministerin initiiert werden und dann müssten natürlich alle anderen Behörden sowohl auf Bundes- und als auch auf Landesebene zusammenarbeiten. Aber dass es eine Priorität sein muss, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ich hätte wirklich gerne, dass Politiker in Berlin da jetzt proaktiv sind und sagen, wir erkennen die Gefahr und wir machen jetzt was und warten nicht drauf, dass erst ein Anschlag passiert, sondern wir versuchen jetzt was zu machen, um diesen Anschlag vorzubeugen. Denn ein solcher Anschlag hätte ja auch ganz extreme negative Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland und würde in letzter Konsequenz dann auch wieder zu mehr Rechtsextremismus führen. Also es ist wirklich wichtig für die gesamte Gesellschaft in Deutschland, dass das verhindert wird.
Beim G7-Gipfel in Japan hat Annalena Baerbock, die Außenministerin, davor gewarnt, den Krieg in der Ukraine aus den Augen zu verlieren. Mehr von Markus Sambale.
Es ist die große Sorge nicht nur der deutschen Außenministerin, dass wegen der Eskalation im Nahen Osten der russische Krieg gegen die Ukraine aus dem Blick gerät. Annalena Baerbock warnte, dass die Unterstützer der Ukraine außer Atem kommen. Das würde der russische Präsident Putin gnadenlos ausnutzen, glaubt Baerbock. Sie will sich mit ihren Kollegen und Kolleginnen hier in Tokio deshalb darauf verständigen, die Hilfen fortzusetzen mit einem sogenannten Winterschutzschirm. Militärisch, indem die ukrainische Flugabwehr weiter gestärkt wird und durch humanitäre Hilfe für die Bevölkerung.
Die EU-Kommission in Brüssel stellt heute ihren Bericht über die Fortschritte der Beitrittskandidaten vor. Darunter ist ja auch die Ukraine. Michael Gahler, EVP-Außenpolitiker und Ukraine-Berichterstatter im Europaparlament, sagte zu diesem Thema in dieser Sendung:
Wir müssen auch ein ganz deutliches politisches Signal geben, vor allen Dingen Richtung Moskau, dass dieses Land sich unwiderruflich auf den europäischen Weg gemacht hat. Es wird kein Zurück in den Gulag geben. Es wird kein Zurück in eine Zeit geben, wo das Land in einer Grauzone gelebt hat. Die Ukrainer haben mit zwei Revolutionen, 2004 und jetzt auch dann natürlich 2014, bereits zum Ausdruck gebracht, wo sie hingehören wollen. Es ist die Erwartung auch der Bürgerinnen und Bürger des Landes gegenüber der Regierung, diesen Weg uneingeschränkt und ohne Vorbehalt fortzusetzen. Wie gesagt, wir brauchen jetzt dieses Signal, damit in Moskau in keiner Weise auch der Eindruck entsteht, wir würden es nicht ernst meinen.